Ja, ich möchte auch noch beten. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für den Morgen, fürs Zusammensein, für jedes, was da sein kann. Danken auch für die Wunder in deiner Schöpfung, die wir sehen können, wo wir noch staunen darüber, wo wir heute auch wieder einen Aspekt davon haben dürfen hören, wie du dich um die Spatzen auch kümmerst, um die kleinen Tierchen und wie viel mehr um uns. Danke, dass wir dürfen in deiner Hand sein, dass du um jeden Aspekt von unserem Leben weisst, dass wir können, ja, geborgen sein in deiner Hand. Danke auch für dein Wort, das wir haben dürfen und dass wir es, ja, hören können, auch wie anschaulich das ist, dass wir so viele auch Bilder dürfen haben, die wir lernen davon, von Menschen, von ihren guten Seiten, von ihren Fehlern, die sie gemacht haben. Und so bitte ich dich, dass du am heutigen Morgen einfach zu unseren Herzen reden tust. Wir wollen auch bitten, dass du bei denen bist, die jetzt krank sind, die wir gehört haben, dass du sie stärkst und aufrichtest, ja, dass du auch Zuversicht schenkst und Geduld auch jetzt in dieser Krankheitszeit. Amen. Ja, die Kinder haben am letzten Sonntag gehört, wie der Abraham seinen Knecht auf eine weite Reise geschickt hat. Ich mag mich noch erinnern an die Kamel, die er uns hier gezeigt hat. Der Knecht ist gegangen, um für seinen Sohn Isaac eine Frau zu finden. Dem Abraham war es wichtig, eine Frau für den Isaac zu finden, die nicht aus dem gottlosen, bösen Kanaan gekommen ist. Und der Knecht hat gebetet und Gott hat ihn erhört und hat ihn zu der Frau geführt, die für den Isaac bestimmt war, die Rebekka. Und da finde ich ganz interessant, wir Erwachsenen haben die Geschichte vor etwa 2 Jahren ebenfalls angeschaut. Ich habe dort die Geschichte vom Abraham durchgenommen. Mein Buchzeichen war immer noch dort drin gewesen, beim Abraham, weil ich dort recht intensiv auch mit dem Abraham unterwegs war. Und die Geschichte heute ist die direkte Fortsetzung von der Geschichte vom Abraham. Darum eigentlich super, dass wir das miteinander anschauen können. Eigentlich sind es ja 3 Geschichten, die 3 Predigten verdient hätten. Ich werde probieren, die Geschichte kurz und knapp einfach zu erzählen und ich probiere auch zu jeder Geschichte eine Erklärung und eine Anwendung auch weiterzugeben. Aber es sind 3 Geschichten, wir können nicht jedes Detail anschauen und gleich sind es schöne Geschichten, wir wollen sie darum auch miteinander hören. In der ersten Geschichte, da geht es um eine Gebetserhörung. Der Isaac hat Rebekka geheiratet, als er 40 Jahre alt war und die beiden haben zusammengelebt. Sie sind reich geworden und jeder hat erkannt, dass Gottes Segen auf dem Leben vom Isaac war. Außerdem hat Gott versprochen, dass durch den Isaac der zukünftige Retter kommen wird. Jetzt hat es nur ein Problem gegeben, nicht ganz so ein kleines Problem. Der Isaac und Rebekka haben 20 lange Jahre lang einfach kein Kind bekommen. Sie haben sehr darunter gelitten. Sie haben sich ein Kind gewünscht und vor allem haben sie sich gewünscht, dass der Segen von Gott weitergehen kann. Und dann, was hat der Isaac gemacht? Wir wollen das in der Bibel nachlesen, wie es direkt in der Bibel steht. Wir schlagen 1. Mose 25 auf. Da können wir das gerade offen behalten, weil wir zwischendurch immer wieder auch Verse direkt aus der Bibel lesen können, wie es da steht. 1. Mose 25, Vers 21. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Also hat der Isaac sehr gute Entscheidung getroffen. Er hat betet zum Herr, bitte Gott, schenk uns doch auch Kinder. Wie lange der Isaac betet hat, das sagt uns die Bibel nicht. Vielleicht hat er wirklich 20 Jahre lang betet, und hat immer müssen warten. Vielleicht hat er auch erst in der grössten Verzweiflung gebetet, wo er gemerkt hat, dass es wirklich nicht mehr anders geht und ist rasch erhört worden. Aber der Isaac hat erkannt, nur Gott hat in dieser Situation helfen können. Selber hat der Isaac kein Kind produzieren oder sie machen. Er hat nicht mehr weiter gewusst. Und die Not und das Warten haben etwas Gutes beim Isaac bewirkt. Er hat nämlich gelernt, Gott zu vertrauen und Hilfe bei Gott zu suchen. Und das ist gut, wenn man das vom Isaac lernt. wenn wir mit unseren Ausweglosigkeiten ins Gebet gehen, wenn wir lernen, alle Sorgen zu Gott zu bringen. Wenn wir das tun, dann sorgen nicht mehr wir selber, sondern eben Gott sorgt für uns. Und oft lernen wir beten, oder mindestens mir geht es so, wenn wir warten müssen. Wenn es einfach rund läuft, dann nimmt man das normal hin. Und wenn wir warten müssen, dann lernen wir beten. Und Gott erhört so einfache Gebete. Er erhört jedes ernsthafte Gebet. Im Psalm 145 steht: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Und nach 20 langen Jahren hat Rebekka erfahren, dass sie Zwilling bekommen wird. Es war eine Wartezeit, trotz Gebet. Wir wissen nicht, wie lange es gegangen ist, aber doch war es eine Wartezeit. Aber wie glücklich sind der Isaac und Rebekka eben über die doppelte Gebetserhörung. Aber es hat bereits in der Schwangerschaft auch Schwierigkeiten gegeben. Rebekka hat gespürt, wie sich ihre beiden Kinder, sie waren nämlich Zwillinge, im Mutterleib bekämpft haben. Und sie hat darunter gelitten. Aber auch Rebekka hat das einzig Richtige gemacht in dieser Situation. Da wollen wir gerade die Verse weiterlesen, Vers 22 und 23. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Rebekka hat Gott gefragt, was das bedeuten hat, was soll der Kampf in mir, hat sie gefragt. Und auch das dürfen wir im Gebet machen. Nicht nur unsere Sorgen und Hilflosigkeiten Gott bringen, sondern auch unsere offenen Fragen, wo wir keine Antwort darauf haben. Stellen wir Gott die Fragen von unserem Leben über die Sachen, die wir nicht verstehen. Es geht nicht immer so, wie es jetzt hier gegangen ist. Rebekka hat direkt von Gott eine Antwort bekommen. Manchmal geht es bei uns so, dass wir es lesen, dass uns jemand anders eine Antwort gibt oder dass wir einfach warten müssen. Aber Rebekka hat eine Antwort bekommen. Gott hat ihr gesagt, was das bedeutet. Ihre beiden Söhne sind Väter von zwei Völkern gewesen, nämlich der Esau, der Vater von Edom, und der Jakob, der Vater von Israel. Und die beiden Völker werden sich später bekämpfen, wie ihre Kinder das schon im Mutterleib gemacht haben. Und dabei wird das Volk vom jüngeren Sohn am Volk vom älteren Sohn überlegen sein. Das heisst, Israel wird stärker sein als Edom. Und Edom wird Israel dienen. Das war schon eine komische Ankündigung. Wir müssen hier auch wissen, früher war es so, dass der ältere Sohn der Chef geworden ist. Also der ältere Sohn hatte den Vorrang in der Familie. Aber Gott hat erklärt, dass es da genau umgekehrt sein wird. Und in diesem Zusammenhang ist das sogar noch wichtiger, noch schwerwiegender gewesen. Es hat auch bedeutet, dass Gott den jüngeren Sohn als Segensträger bestimmt hat. Dass von ihm, vom jüngeren Sohn, der Retter, das ist der Herr Jesus, kommen wird. Und die Wahl ist Gottes Wille gewesen. Er hat im Voraus den Esau und den Jakob gekannt. Er hat im Voraus die Völker gekannt, die aus ihnen entstehen. Er hat genau gewusst, warum er den Jakob dafür ausgewählt hat. Und die Prophetie hat sich erfüllt, die Rebekka schon vor der Geburt bekommen hat. Zwischen Edom und Israel hat es ganz viele Kriege gegeben, ganz viele Kämpfe. Und letztendlich wird das Volk vom Jüngeren, Israel, das Stärkere sein. Und ganz sicher hat Rebekka das auch ihrem Mann, Isaac, erzählt. Und so haben sie beide gewusst, dass es Gottes Wille war, dass der jüngere Sohn das Recht vom Erstgeborenen soll überkommen. Und dann sind die beiden Kinder auf die Welt gekommen. Obwohl sie Zwillinge gewesen sind, haben sie sehr unterschiedlich ausgesehen. Der ältere Bub hat ganz viel rötliche Haare gehabt. Er hat ausgesehen wie ein roter, haariger Mantel, steht in der Bibel. Er hat den Namen Esau bekommen. Das bedeutet der Behaarte. Und der jüngere Sohn, der hat sich an den Fersen vom Brüder festgehalten. Und darum ist er Jakob genannt worden. Das bedeutet Fersenhalter. Und damit war schon vor der Geburt wie ein Bild dafür gewesen, dass er am Esau seinen Platz als Gesegneten einnehmen wird. Man kann den Namen Jakob auch im Sinn von Verdränger oder Überlister übersetzen. Und je nach Zusammenhang wird das positiv oder negativ im Sinn von Hinterhältig gebraucht. Und so hat die Geschichte von diesen beiden ungleichen Zwillingen angefangen. Mit viel Freude über ihre Geburt. Sie hat angefangen mit einem Gebet um Erhörung und mit einem Gebet um Antwort. Und Gott hat beides geschenkt. Er hat die Erhörung geschenkt und er hat die Antwort aufs Gebet geschenkt. Und so kommen wir zu der zweiten Geschichte. Was ist aus diesen ungleichen Zwillingen geworden? Wir spulen jetzt die Zeitrad ein bisschen vor, wo sie erwachsen worden sind, junge Männer gewesen sind. Und auch als Erwachsene sind die beiden Männer sehr unterschiedlich gewesen. Wir sehen es hier, die beiden Männer und auch die Eltern auf dem Bild. Der Esau war ein starker, ein rauer Mann gewesen. Er ist gern durch die Felder und in den Wäldern herumgestreift. Er war nur sehr selten zuhause gewesen. Er war ein guter Jäger gewesen. Im Buch 1. Mose ist der Begriff Jäger eher negativ besetzt. Der Nimrod, der Mann, der Babel gebaut hat, er war zum Beispiel ein Jäger gewesen. Und trotzdem können wir jetzt nicht behaupten, der Beruf Jäger, dass das an und für sich etwas Verkehrtes ist. Aber es deutet ein bisschen etwas an vom Esau, seinem Charakter, wo er lieber weg war von zuhause, also von seiner Ruhelosigkeit und von ein Stück weit auch einer fehlenden Verbindung mit seinem zuhause. Und der Jakob, er war ganz anders gewesen. Optisch schon. Er hatte eine glatte Haut, viel weniger behaart, aber auch in dem, was er da hat. Er war gern bei der Familie gewesen. Er hat sich um die Sachen gekümmert, im und ums Haus herum. Und er ist nach dem Vorbild von seinem Vater und seinem Grossvater ein Viehhirt geworden. Er war mit Sicherheit kein Weichling gewesen, wie er manchmal dargestellt wird. Wenn wir an Abraham oder an David denken, das sind alles andere als Weichling gewesen. Sie sind auch Hirten gewesen. Aber er hat ein geordnetes und ein sesshaftes Leben gehabt, im Gegensatz zum Esau. Und Schlachter übersetzt das ein bisschen unglücklich im Kapitel 25, Vers 27. Sie schreiben, dass er ein sittsamer Mann war. Andere schreiben einen gesitteten oder einen stillen Mann. Aber das hebräische Wort, das da steht, bedeutet vollkommen, aufrichtig und untadelig. Also hat eine andere Bedeutung als das, was die deutschen Übersetzer gewählt haben. Es wird zum Beispiel für den Noah und für den Hiob wird das Wort verwendet. Und das Wort wird auch für den Jakob gebraucht. Und mit Sicherheit haben Isaac und Rebekka ihren Söhnen eben auch von Gott erzählt. Und auch von den Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Der Besitz vom Land zum Beispiel. Oder die vielen Nachkommen. Oder der Segensträger, der kommen wird, der Herr Jesus. Und sie haben ihre Söhne aufgefordert, glaubet an Gott. Der Esau, der hat die Versprechen von Gott nicht gross interessiert. Aber der Jakob, der hat sich interessiert für Gottes Segnungen. Er hat das besitzen, was Gott versprochen hat, um jeden Preis. Auch in dem, wie sie geheiratet haben, sind sie ganz unterschiedlich gewesen. Der Esau hat Kanaaniterinnen, das sind Götzendienerinnen gewesen, zu seinen Frauen genommen. Seine Eltern hatten viel Kummer wegen dem. Aber dem Esau war es egal gewesen, was seine Eltern, was Gott gedacht hat. Und der Jakob, er war ganz lange unverheiratet gewesen. Weit über 80 war er, als er das erste Mal geheiratet hat. Er war bereit zu warten auf die richtige Frau. Und trotzdem, das wird in diesem Bild auch ein bisschen angetönt, hat der Isaac den Esau ganz besonders geliebt, weil er den Braten vom Wild, den er gejagt hat, gern gegessen hat. Und Rebekka dagegen, sie hat den Jakob geliebt, weil er sich so fürsorglich um alles gekümmert hat zuhause. Ich bin sicher, beide Eltern haben beide Söhne geliebt. Aber doch hat jedes Elternteil einen Sohn gehabt, der es bevorzugt hat. Und die Bevorzugung ist menschlich verständlich, die kann man vielleicht erklären. Und gleich hat es viel Unfrieden und Leiden in die Familie gebracht, wie wir noch sehen werden. Und jetzt müssen wir über etwas anderes nachdenken, wie das damals so war. Zu der damaligen Zeit war es üblich, dass der älteste Sohn ein besonderes Erbe bekommen hat. Man hat das Erstgeburtsrecht genannt. Es hat beinhaltet ganz sichtbare materielle Segnungen. Der Erstgeborene hat zum Beispiel einen doppelten Anteil vom Besitz vom Vater geerbt. Also wenn er 300 Kühe hatte, hat der Erste 200 bekommen und der Zweite nur 100. Also Geld, Tier und Diener und was es sonst noch alles gegeben hat, hat der Erste einfach mehr bekommen damals. Und es hat auch nicht materielle, sind oft unsichtbare Segnungen gegeben. Und dazu hat zum Beispiel eben das Segen vom Vater gehört. Aber auch die Position, dass man der Leiter und der Priester von der Familie wird nach dem Tod vom Vater. Und bei gläubigen Familien hat das Oberhaupt, also der älteste Sohn aus seiner Familie, eben gelehrt, zum Beispiel Gottes Verheißungen oder was es bedeutet, wenn man Gottes Opfer dargebracht hat. Und im Isaak seiner Familie ist das Vorrecht sogar noch viel grösser gewesen. Der Erstgeborene ist ein Vorfahren vom Retter geworden, wo der Abraham davon gehört hat. Und Rebekka und Isaak haben gewusst, dass der Jakob die Position überkommen soll. Und der Jakob hat sich nach diesen Sachen gesehnt. Er hat Verheißungen gekannt und hat darüber nachgedacht. Und am Esau, ihm ist das ziemlich wurscht gewesen. Und vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt direkt aus dem Bibeltext lesen, was dann passiert ist, da wollen wir immer noch im Kapitel 25 lesen, ab Vers 29. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich doch von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Also der Jakob hat eine Suppe gekocht aus Linsen. Sie hat fein geschmeckt und sicher hat sich der Jakob auch gefreut, sie bald zu essen. Und da ist der Esau gekommen, müde und hungrig von der Jagd. Und als er die feine Suppe geschmeckt hat, hat er nur noch an etwas gedacht, Essen. Nichts anderes war mir wichtig. Und so hat er den Jakob aufgefordert, ihm das rote Linsengericht zu geben, damit er es abschlingen kann. Das ist wieder sehr gut übersetzt, das Hinunterschlingen. Der Name Edom bedeutet rötlich. Und der Name hat den Esau immer daran erinnert, wie er sein Erstgeburtsrecht für einen roten Eintopf verkauft hat. Weil genau das war es, das haben wir gelesen, was der Esau gemacht hat. Der Jakob hat das als Gegenleistung verlangt vom Esau. Er hat seine Chance gewittert, jetzt kann ich das Erstgeburtsrecht bekommen. Und es war damals auch erlaubt, das zu verkaufen. Der Jakob hat es nicht an sich reissen können, aber er konnte es erwerben. Und er hat etwas gehabt, das der Esau unbedingt wollen hat. Und so war der Esau einverstanden mit dem Tausch. Da sehen wir übrigens noch das Bild davon. Vom Esau und dem Jakob. Ja, wir haben gehört, was das Erstgeburtsrecht bedeutet. Es war ein guter Tausch, den der Esau hier gemacht hat. Der Esau hat bis zu seiner Nasenspitze gedacht, an den jetzigen Moment, an sein jetziges Bedürfnis. Er war so hungrig, dass ihm alles andere gleichgültig war. Die späteren, die unsichtbaren Vorteile haben ihm in dem Moment gar nichts bedeutet. Er hat gesagt, ich muss ja sowieso sterben. Was nützt mir da das Erstgeburtsrecht? Was für eine dumme Aussage. Aber der Esau war so gefangen in dem, was er jetzt sofort wollte, dass er das, was in Ewigkeit bleibt, für eine vergängliche Mahlzeit aufs Spiel gesetzt hat. Und so hat der Esau alle seine Vorrechte verkauft an seinen jüngeren Brüder. Der Segen von seinem Vater, Verheißungen Gottes, Position als Haupt der Familie, das doppelte Erb und so weiter. Der Esau hat das Essen verschlungen, ist weggegangen, ohne viel zu studieren. Und der Jakob, er hat sich gefreut über das, was der Esau freiwillig mit ihm getauscht hat. Und jetzt wollen wir uns überlegen, wie die Bibel dann das Handeln vom Esau und vom Jakob beurteilt. Und da bin ich auf die Suche gegangen. Und dann ist es interessant, dass das Verhalten vom Jakob gar nicht beurteilt wird. Es wird nur das vom Esau beurteilt, von der Bibel. Es steht, wir haben das gelesen im Vers 34, er hat das Erstgeburtsrecht verachtet. Das bedeutet, dass der Segen von Gott ist am Esau völlig gleichgültig gewesen. Er hat ganz gut ohne können leben. Und da wird das Herz vom Esau eben sichtbar. Das, was ihm wichtig war, seine Lust zu befriedigen, das war ihm wichtig. Hingegen sind ihm Gottes Verheißungen nicht so wichtig gewesen. Sie sind wertlos für ihn. Er hat sich dann nicht danach gesehnt, ein Teil von Gottes Plan zu werden. Es hat ihn nicht interessiert, was die Zukunft bringen wird. Alles, was er gedacht hat, ist, gerade jetzt, ich will jetzt essen, ich will jetzt eine gute Zeit haben, ich will jetzt Befriedigung haben. Und noch etwas deutlicher wird parallel gestellt zu dieser Geschichte im Hebräer 12. Wir wollen das aufschlagen, Hebräer 12, Vers 15 bis 17. Dort steht etwas ziemlich Krasses. Dort steht, der Esau war ein gottloser Mann gewesen. Also ein ziemlich klares Urteil, das es im Neuen Testament gibt. Und wir wollen das lesen. Hebräer 12, Vers 15 bis 17. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Also der Esau wird als Beispiel genannt für solche, die die Gnade Gottes verpassen. Er hat seine geistlichen Vorrechte verkauft für etwas, das völlig vergänglich war. Und als er seine Vorrechte später wieder zurückholen wollte, hat er es nicht mehr rückgängig machen können. Er hat zwar brüllt über den Schaden, den er hatte, aber nicht über seine Sünde. Er hat probiert, Isaak umzustimmen, aber sein Herz war unverändert. Und das Traurige ist, wir haben es gelesen, dass solche Menschen auch andere mit ihrer Haltung beflecken, mit ihrem unmoralischen, gottlosen Wandel, mit ihrem Bezogensein auf das Vergängliche anstatt aufs Ewige. Und dann habe ich mir überlegt, wie viele Menschen handeln genau so wie der Esau. Sie lieben das kurzfristige Vergnügen viel mehr als die ewigen Segnungen, die Gott uns schenkt. Sie wollen ihre Lust befriedigen, sofort, ohne Rücksicht auf die Zukunft. Im Sinn von, das steht auch in der Bibel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und kurzfristig ist das Denken. Es ist überaus traurig, wenn man Gottes Segnungen verachtet, dass man kurz einfach eine Lustbefriedigung haben. Und so ist der Esau auch für uns eine Warnung. Machen wir nicht den gleichen Fehler wie der Esau. Wir haben auch so ein Erstgeburtsrecht, ein versprochenes Segen von Gott. Es sind Sachen, die wir nicht oder noch nicht sehen können. Das ewige Leben, der Lohn im Himmel. Aber eine Verheißung für das Leben, dass Gott uns tröstet und beisteht in Schwierigkeiten. Dass er uns hilft in Versuchungen und so weiter. Und wie oft tauschen wir die wunderbaren Sachen gegen den Dreck dieser Welt. Suchen eine rasche Befriedigung im Essen, im Vergnügen, in der Begierde oder in der Unmoral. Und das bedeutet, das Erstgeburtsrecht einzutauschen. Das Denken vom Esau ist, der Himmel ist noch weit weg. Ich möchte jetzt etwas haben, wo mir ein gutes Gefühl gibt. Ja, so ein Privileg, das wir haben, ich bin sehr froh, dass wir heute da sind, ist, dass wir in Gottes Haus gehen können. Und mit anderen Gläubigen zusammen Gottes Wort zu hören. Aber viele sagen, Wir haben dann zu wenig Zeit für unsere Bedürfnisse und für unser Vergnügen. Wie traurig ist das Denken? Das ist das Eintauschen, das der Esau gemacht hat. Ja, und da stehen wir alle in der Gefahr, auch ich immer wieder, uns für die sichtbaren, die kurzfristigen Vergnügen zu interessieren, statt für die ewig gültigen Segnungen, die Gott uns anbietet. Und eben der Jakob, was sagt die Bibel über sein Verhalten? Nichts. Die Bibel verurteilt ihn nicht für das, was er da hat. Der Einzige, den Jakob verurteilt hat, war der Esau. Und ob das die beste Referenz ist, möchte ich zumindest in Frage stellen. Am Jakob sein Verlangen und sein Sehnen nach dem Erstgeburtsrecht mit diesen geistlichen Vorteilen, das war ohne Zweifel richtig. Man kann sich streiten über sein Vorgehen, aber sein Streben, das war mit Bestimmtheit richtig. Vielleicht könnten wir einwenden, dass Gott es ihm versprochen hat und es ihm auch gegeben hätte, wenn er geduldig gewartet hätte. Er hätte die Schwachheit vom Esau nicht ausnützen müssen. Ja, es hat ein bisschen den Geschmack, oder, wenn man das hört, wie er gehandelt hat. Es waren menschliche Methoden. Aber ich möchte nochmal betonen, dass das Wort Gottes den Jakob nicht kritisiert für das, was er in dieser Stelle gemacht hat. Das war die zweite Geschichte. Die dritte kommt gerade. Wir wollen aber zwischendurch ein Lied singen miteinander, das Lied 151. Und dann kommen wir zu der dritten Geschichte. So, und jetzt spulen wir den Zeitraffer wieder ein bisschen führen im Leben vom Esau und vom Jakob. Der Isaac ist immer älter geworden. Er ist unterdessen 137 Jahre alt gewesen. Und Gott hat ihn sehr gesegnet, aber jetzt ist er alt und gebrechlich geworden. Und die Bibel sagt, er ist blind gewesen. Er hat gedacht, dass er bald sterben muss, auch wenn die Menschen damals noch viel älter geworden sind als heute. Vielleicht hat er so gedacht, weil sein Bruder, der Ismael, er ist mit genau 137 Jahren gestorben. Und der Isaac war jetzt auch 137 gewesen. Und so hat der Isaac seinen älteren Sohn, den Esau, zu sich gerufen. Der war unterdessen auch nicht ganz jung, der war 77 Jahre alt. Und der Isaac hat zu ihm gesagt, ich bin ein alter Mann und weiss nicht, wann ich sterbe. Wir wissen es aus der Bibel, er hat nach dieser Begebenheit nochmal 43 Jahre gelebt, das ist doch nicht so schnell gegangen, wie er gedacht hat. Und gleich war es gut gewesen, dass er sich vorbereitet hat, dass er parat war, auch bewusst war, dass er einmal sterben wird. Und dann hat er zum Esau gesagt, nimm deine Jagdwaffe, dein Pfeil und dein Bogen, geh aufs Feld und jag mir ein feines Stück Wild. Mach mir daraus ein feines Essen, wie ich es so gern habe. Bring es mir, damit ich dich segnen kann, bevor ich stirbe. Und der Segen, das war ein Teil vom Erstgeburtsrecht. Es war damals üblich, dass Väter ihre Söhne gesegnet haben, bevor sie gestorben sind. Aber Moment mal, jetzt haben wir ja ganz viel gehört darüber. Hat der Esau das Recht nicht ein paar Jahre vorher verkauft? Und hat der Isaac vergessen, was 77 Jahre vorher passiert ist? Dass Gott selber zu der Rebekka gesagt hat, welcher Sohn der Gesegnete sein soll? Oder hat er es ganz bewusst ignoriert wegen seiner Vorliebe für den Esau? Warum war der Isaac so entschlossen gewesen, am Esau den Segen vom Erstgeborenen zu geben? Warum hat er bewusst gegen Gottes Wort gehandelt? Und das für ein Stückchen Wildbraten. Es war mit Sicherheit nicht gut gewesen, was der Isaac dort da hat. Es war nicht das gewesen, was Gott willen hat. Gott hat seinen Willen bereits vor der Geburt von beiden Söhnen bekannt gemacht. Der Ältere soll am Jüngeren dienen. Der Jüngere soll das Familienhaupt werden. Der Jakob soll der Erbe der Verheißungen sein. Insbesondere soll der Retter von ihm abstammen. Das hat Gott gesagt. Und der Esau? Er ist gegangen und hat da, was sein Vater gesagt hat. Warum war er so entschlossen gewesen, den Segen anzunehmen? Wo ihm eigentlich gar nicht zugestanden ist. Hat er seinem Vater erzählt, dass er das Erstgeburtsrecht und damit den Segen an Jakob verkauft hat? Es war ein klarer Betrug einen Diebstahl, den Segen anzunehmen. Und im Hintergrund war Rebekka und hat heimlich zugelassen, was der Isaak zum Esau gesagt hat. Rebekka hat natürlich wollen, dass der Jakob das Erbe überkommt und auch den Segen vom Vater. Sie hat sich sicher an Gottes Wort erinnert. Es war ihr nicht gleichgültig, wer gesegnet wird. Das war alles richtig, was sie gedacht hat. Aber da hat sie genau das Verkehrte. Sie konnte zu ihrem Mann gehen. Sie konnte ihn erinnern an Gottes Verheißungen. Sie konnte Gott bestürmen im Gebet oder ihn fragen, wie sie sich verhalten soll. Sie konnte geduldig warten auf Gottes Eingreifen. Aber leider hat sie all das nicht gemacht. Sie hat lieber die Sache selber in ihre Hand genommen und hat ihren eigenen Weg gewählt. Sie hat mit einem Betrug Gottes Willen nachhelfen. Im Sinn von, der Zweck heiligt die Mittel. Als ob Gott die Hilfe gebraucht hätte. Wäre es Gott nicht möglich gewesen, auch ohne die menschlichen Tricks und Lügen, den Jakob zu segnen. Es wäre interessant zu wissen, wie Gott die Sache geregelt hätte, wenn Rebekka nicht eingegriffen hätte. Aber Rebekka hat nicht warten. Und so ist sie hinter dem Rücken von ihrem Mann zum Jakob gegangen und hat ihm alles berichtet, was der Esau gesagt hat. Es muss etwas passieren, hat sie gedacht. Sonst würde noch der Esau eben den Segen bekommen. Und dann hat sie den Jakob aufgefordert. Mach genau das, was ich dir sage. Gang zu den Herden, hol mir dort zwei Ziegenböckli, damit ich deinem Vater einen Braten mache, so wie er es gern hat. Den kannst du dann deinem Vater bringen, damit er ihn isst und dich segnet, weil er meint, du seist der Esau. Das war der Rebekka ihr Plan. Der Isaak war schon blind. Sie hat gedacht, das ist ganz einfach, ihn so zu überlisten. Und der Jakob, er war am Anfang noch skeptisch. Der Esau war schon ganz behaart seit seiner Geburt. Und der Jakob hatte eher wenig Haar in seinem Körper. Und wenn sein Vater ihn nur berühren würde, dann würde er sofort merken, dass er da den Jakob vor sich hat und nicht den Esau. Und dann würde der Jakob als Betrüger dastehen. Und der Jakob hat Angst gehabt, dass sein Vater ihn dann verfluchen würde, statt segnen. Vielleicht hat sich auch Jakob sein Gewissen geregt. Aber er hat offensichtlich weniger Sünde gefürchtet, den Betrug zu machen, als vielmehr eben die Folgen, wenn der Vater den Betrug bemerkt hätte. Aber Rebekka hat auch für das eine Täuschung parat gehabt, eine Lösung. Sie hat dem Jakob einfach die Fell von diesen Ziegenböckli um den Hals und um die Hände herumgelegt. Und das habe ich gelesen in einem Kommentar. Es hat damals so, oder es gibt die Kamelziegen in dieser Region. Und die haben Haare gehabt, die sich wie Menschenhaar angefühlt haben. Man hat später im Römischen Reich sogar Perücken gemacht aus diesen Haaren. Also war es wirklich eine gute Täuschung und mit dieser Behaarung hat sich der Esau angefühlt wie der Jakob. Umgekehrt, der Jakob wie der Esau. Und Rebekka hat nochmal etwas gemacht. Sie hat dem Jakob die guten Kleider vom Esau angelegt. Sie haben ein bisschen nach dem Esau geschmeckt, nach seiner Ausdünstung. Und sie hat dafür gesorgt, dass das Essen genauso schmeckt wie das, was der Esau kochen würde. Und damit hat sie den Geschmackssinn, den Tastsinn und den Geruchssinn vom Isaak täuschen. Und gesehen hat er ja sowieso nichts können. Also war einzig noch das Gehör das, wo der Isaak etwas merken konnte. Und das Risiko sind sie dann halt eingegangen. Also der Isaak hat das Falsche gemacht. Der Esau hat das Falsche gemacht. Rebekka hat das Falsche gemacht und dann bleibt noch der Jakob. Der Jakob hat auch das Falsche gemacht. Er hat seiner Mutter gefolgt, wie vorher der Esau seinem Vater gefolgt hat. Beide Elternteile haben ihre Söhne aufgefordert, etwas zu machen, das nicht richtig war. Und beide haben gefolgt. Der Jakob hat sich auf den Plan von seiner Mutter eingelassen, eben den Betrug zu machen, dass er den Segen überkommt. Und da ist es wichtig, das Prinzip, das wir in der Bibel kennen, dass wir in jeder Situation Gott mehr folgen sollen als den Menschen. So steht es in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Also Rebekka hat ihren eigenen Mann täuschen mit drei Methoden, die sie angewendet hat. Und der Jakob, er hat seinen Vater dreimal vor der Grad angeschaut. Wie hat er sich fühlen, seinen Vater ins Gesicht anzulügen? Gleichzeitig sein Segen anzunehmen und gleichzeitig jederzeit Angst zu haben, der Vater könnte es vielleicht doch noch merken. Wir wollen miteinander lesen, wie das passiert ist. Direkt aus der Bibel, aus 1. Mose 27, Verse 18 bis 27. Und Jakob ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater! Er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, damit mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn: Mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete: Der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Da sprach Isaac zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaac, und als er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau. Und so segnete er ihn. Und er fragte ihn: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er antwortete: Ja, ich bin es. Da sprach er: So bringe es mir her, damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. So brachte er es ihm, und er aß. Er reichte ihm auch Wein, und er trank. Und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn. Und so weiter. Also der Jakob hat seinen Vater dreimal geradeaus angeschaut. Und so hat eine Lüge sofort zur nächsten Lüge geführt. Im Vers 19 hat er gesagt, er sei der Esau, sein Erstgeborener. Er hat behauptet, er habe gemacht, was sein Vater ihm gesagt hat. Auch da vom Hebräischen aus interessant, dass ich bin, das bezieht sich nicht auf den Esau, sondern auf den Erstgeborenen. Und das war ja der Jakob ein bisschen schon gewesen, durch den Tausch mit dem Esau. Es war so eine halbe Lüge gewesen, könnte man sagen. Aber dass er gesagt hat, er habe da, was sein Vater gesagt hat, das ist dann wirklich ohne Zweifel eine ganze Lüge gewesen, nicht einmal mehr eine Halbwahrheit. Und die Lüge, die er dann im Vers 20 gesagt hat, die war noch schlimmer gewesen. Der Isaac hat zurückgefragt und der Jakob hat die Möglichkeit bekommen, den Betrug zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Aber er hat es nicht da. Eine weitere Lüge hat die erste Lüge müssen stützen. Der Jakob ist langsam geübt worden im Lügen. Man kann Lügen üben, wenn man es einmal macht und wieder fällt es einem immer einfacher. Und er hat behauptet, er hätte den Wildbraten so schnell gefunden, weil der Herr ihm das Tier über den Weg geführt hat. Also er hat den Namen Gottes missbraucht, um seinem Vater anzulügen. Und das war eine besonders hässliche Art von Lüge. Und die dritte Lüge, die finden wir im Vers 24. Der Isaac hat ja immer noch zweifelt. Die Stimme hat irgendwie nicht gepasst zum Esau. Auch wenn der Tast und der Geschmackssinn erfolgreich getäuscht worden sind. Und Isaac hat ganz sicher wollen sein. Und so hat er den Jakob erneut gefragt: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und der Jakob hat erneut gelogen: Ja, ich bin's. Und damals hat sich's eindeutig auf den Esau bezogen. Ja, wie hat sich auch der Esau gefühlt, wo sein Vater ihn betastet hat, ihn umarmt hat, geküsst hat, mit Zuneigung, wo er das Essen gegessen hat, während der Jakob da gesessen ist und gewusst hat um seinen Betrug. Aber das Ergebnis war die Täuschung von der Rebekka und die Lüge vom Jakob. Ja, sind ein Stück weit zum Ziel gekommen. Der Jakob hat den Segen von seinem Vater bekommen. Aber er hat ihn nur bekommen, weil er seinen eigenen Vater belogen hat. Er hat seine Krankheit ausgenützt. Ja, das ist eine komische Geschichte, oder? Dass durch Lüge ein Segen entsteht. Ich könnte dazu sagen, dass letztendlich sogar die Sünde dazu gedient hat, dass Gottes Absichten erfüllt worden sind Aber Gott ist nicht abhängig davon, von unserem sündigen Bemühen. Jakob hat auch ohne Betrug und ohne Lüge durch Gottes Verheißungen den Segen bekommen. Es wäre vielleicht viel eindrücklicher gewesen, weil er gemerkt hat, hey, Gott greift ein für mich. Das hat er verpasst. Aber wir müssen dem Jakob seine Sünde richtig einordnen. Es ist nicht verkehrt gewesen, dass er den väterlichen Segen gestohlen hätte. Das stimmt nicht. Weil der ist ihm vor Gott und vor den Menschen zugestanden. Also es hat ihm gehört. Die Sünde war die gewesen, dass er seinen Vater getäuscht und angelogen hat. Besser hätten Rebekka und Jakob den Isaac mit der Wahrheit konfrontiert. Also die Lüge, das war das Problem gewesen. Und so hat die ganze Familie versagt. Der Isaac hat gegen Gottes Wort handeln. Der Esau hat den Segen stellen. Die Rebekka hat den Jakob zum Betrug verleitet. Und der Jakob hat seinen Vater angelogen. Das sind die hässlichen Seiten der Sünde in der ganzen Familie vom Isaac. Ich möchte nur kurz darauf eingehen, was der Segen beinhaltet hat. Der Isaac hat 3 Aspekte für den landwirtschaftlichen Segen genannt. Der Herr wird die Felder von seinem Sohn segnen, mit Tau vom Himmel, mit fruchtbarer Erde und mit Korn und Most in Fülle. Das war indirekt eine Verheißung, dass das Land Kanaan besitzen wird. Der zweite Aspekt des Segens war, dass Völker am Gesegneten dienen werden und sich vor ihm beugen sollen. Also nicht nur Edom, sondern auch weitere Völker. Das ist ja genau das, was der Herr der Rebekka vor der Geburt der Zwilling gesagt hat. Und der dritte Aspekt war, dass verflucht sein soll, wer den Jakob verflucht hat, und gesegnet sein soll, wer den Jakob segnet. Also, dass Gott allen so vergeltet, wie sie am Jakob gehandelt haben. Und das ist ein Versprechen, das Gott bereits am Abraham gemacht hat, viele Jahre vorher. Und dass der Isaac die Versprechen am Esau weitergeben wollte, das zeigt nochmal, wie verkehrt das war und wie gegen Gottes Willen das Handeln war vom Isaac. Der Segen war ganz eindeutig für den Jakob bestimmt. Und später, im Kapitel 28, sieht man das, hat das der Isaac auch erkannt und er hat den Segen vom Abraham ausdrücklich eben weitergegeben an Jakob. Ja, und dann, wie ist die Geschichte weitergegangen? Kaum ist der Jakob gegangen, ist der Esau von der Jagd zurückgekommen. Er hat ja nicht gewusst, was passiert ist. Und so hat auch er einen Braten für seinen Vater gemacht und hat ihn seinem Vater gebracht. Und der Isaac hat auch den Esau gefragt, wer bist du? Und der Esau hat gesagt, ich bin dein Sohn, der Esau, dein Erstgeborener. Auch er hat die Wahrheit verdreht. Er ist zwar zuerst geboren, aber er hat den Status als Erstgeborener schon lange verkauft gehabt. Und der Isaac, er ist fest verschrocken, als er den Betrug entdeckt hat und langsam ist ihm dämmert, was da passiert ist. Er hat mit Zittern gesagt, dass er bereits den Jakob gesegnet hat. Er soll auch gesegnet bleiben. Das war damals so gewesen, man hat den Segen nicht einfach zurückgeben und dann jemand anderem geben. Der war platziert und dann hat es gegolten. Und wie hat der Esau reagiert? Etwa so. Er hat laut aufgeschrien und er ist traurig geworden. Er hat seinen Vater unter Tränen angefleht. Segne doch auch mich! Wir haben vorher gelesen im Hebräer 12, dass er unter Tränen den Segen gesucht hat, aber er hat keinen Raum zur Buße gefunden. Und das bedeutet, oder das kann man sagen, weil der Esau nicht traurig war über seine eigene Sünde. Er hat sich nur geärgert über die Folge von seiner Sünde. Und damit hat er sich vor allem geärgert über den Jakob. Er hat gesagt, Jakob hat mich 2 überlistet. Er heisst zu Recht Jakob, weil er mich betrogen hat. Der Jakob hat ihm das Erstgeburtsrecht weggenommen und jetzt auch den Segen. Und das hat beides nicht gestimmt, weil der Esau hat beides freiwillig am Jakob übergeben. Indem er ihm das Erstgeburtsrecht gegeben hat, hat er ihm auch den Segen gegeben. Es wäre vielmehr ein Raub gewesen, ein Diebstahl, wenn der Esau den Segen einfach angenommen hätte. Also hat sich der Esau als unschuldiger Opfer gesehen und hat alle Schuld auf den Jakob geschoben. Und der Jakob war auch schuldig gewesen, das ist so. Aber nicht an dem, was der Esau gedacht hat. Und so ist das, was der Esau gemacht hat, eben das Bild für die Traurigkeit dieser Welt. Der Esau hat sein Bereuen, sein Tun, hat er mit keinem Wort bereut. Er hat nur gejammert über den Verlust, den er erlebt hat. Und Esau hat gebettelt, ob sein Vater nur ein Segen hat, ob er ihn nicht auch segnen könne. Aber der Isaac hat den Jakob schon zum Herr über den Esau gemacht. Er hat dem Esau nicht nochmal den gleichen Segen geben können. Ja, und so hat er dem Esau gesagt, dass er oder eben seine Nachkommen fern vom Fett von der Erde und vom Tau vom Himmel wohnen werden. Die Sache hat er bereits dem Jakob gegeben. Das heisst auch, der Esau würde fern vom verheißenen Land Kanaan wohnen. Der Esau hat später im kahlen Gebirge von Seir in Edom gewohnt und zuletzt wird Edom zur Wüste und zur Einöde werden, steht in Hesekiel 35. Und zwar, weil es eben in Feindschaft gegen Israel gehandelt hat, in ewiger Feindschaft. Und dann hat der Isaac noch gesagt, dass dem Esau seine Nachkommen vom Schwert leben werden und dem Jakob seine Nachkommen dienen werden. Aber einisch später werden sich Edom befreien von dem Joch. Und das hat sich alles in der Geschichte erfüllt. Die Edomiter haben vom Rauben gelebt, vom Schwert, nicht von der Landwirtschaft. Zur Zeit vom König David ist Edom Israel untertan worden und ist lang geblieben. Erst unter dem König Ahas hat sich Edom endgültig losgerissen von dem Status von einem unterdrückten Volk. Das ist das Losreissen gsi von dem Joch. Und als die Juden weggeführt worden sind auf Babel, da haben die Edomiter ihr Territorium verlassen. Sie haben im südlichen Teil von Juda gelebt und sind Idumäer genannt worden. Und so ein Idumäer war später der Herodes gsi. Der Herodes, der König in Israel war, zur Zeit des Herrn Jesus. Das war jetzt ein bisschen Geschichte, einfach in Klammern. Können wir sonst auch wieder vergessen. Aber am Esau, sein böses Herz, ist eben dann wieder sichtbar geworden, nachdem sein Vater das gesagt hat. Er hat seinen Bruder gehasst, weil er eifersüchtig war auf ihn. Und der Hass hat dazu geführt, dass er ihn töten hat wollen. Wörtlich steht, er hat sich tröstet mit der Absicht, den Jakob zu töten. Er hat wollen warten, bis sein Vater stirbt, und dann bringe ich meinen Bruder um, hat er gedacht. Ja, das ist der menschliche Zorn. Er führt zur Sünde bis zum Mord. Und darum steht im Neuen Testament, dass wer seinen Bruder hasst, im Herz ein Mörder ist. Und so haben wir da eine ganz hässliche Kette. Der Neid führt zum Hass und der Hass führt zum Mordplan. Und Rebekka hat davon gehört, sie hat Angst gehabt, dass sie beide Söhne würde verlieren. Der Jakob, weil er getötet wird, und der Esau, weil er bestraft würde, weil er getötet hat, dann hätte sie beide Söhne weg gehabt. Und darum hat sie den Jakob gewarnt und hat ihm gesagt, flücht, geh zu meinem Bruder Laban und bleib dort, bis sich am Esau sein Zorn beruhigt hat. Und dann hole ich dich wieder zurück. Das hat Rebekka gedacht. Aber es ist nicht mehr so weit gekommen. Der Jakob hat mehr als 20 Jahre im Ausland bleiben und es deutet alles darauf hin, dass Rebekka nicht mehr gelebt hat, als er zurückgekommen ist auf Kanaan. Ja, es war eine traurige Geschichte. Alle haben versagt, alle haben gesündigt. Am Schluss hat es nur Verlierer gegeben. Es hat viel Unfrieden gegeben in der Familie. Der Isaac ist betrogen worden. Er hat müssen erkennen, wie verkehrt er selber gehandelt hat. Rebekka hat ihren Sohn verloren und hat ihn nie mehr wiedergesehen. Sie hat dann nicht mehr erlebt, wie ihre Brüder sich versöhnt haben, ganz viel später. Der Esau war ohne Segen und ohne innere Umkehr gefangen in seinem Zorn. Und der Jakob hat sein Zuhause verloren und hat ganz viele Jahre als Flüchtling in einem fernen Land leben. Und dort ist er selber getäuscht worden, betrogen worden vom Laban. Fast genau gleich, wie er den Isaac getäuscht hat. Also trotzdem, dass er den Segen bekommen hat, hat der Jakob also wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit müssen erleben. Ja, und was können wir lernen aus dieser Geschichte? Es ist nicht gut, wenn wir Gott vorgreifen wollen mit unserem Handeln. Das ist letztendlich Unglauben. Bedeutet Zweifeln, dass Gott sein Versprechen halten wird zu seiner Zeit. Und darum ist es viel besser, wenn wir geduldig lernen, warten auf Gottes Führung, Gott hat die Mittel und Wege gehabt, um Jakob seine Rechte zu geben. Aber mit ihrem Vorgreifen an Rebekka und Jakob, dass er verpasst, sie haben eine wunderbare Erfahrung verpasst, die sie hätten machen können. Dann können wir auch lernen, dass Jakob und auch Rebekka etwas Gutes haben wollen. Aber sie haben es probiert, auf dem falschen Weg zu erreichen. Und selbst für gute Sachen sollen wir nicht falsche Wege wählen. Das ist auch eine wichtige Lehre. Und die Geschichte ist auch eine wichtige oder eine laute Warnung vor jeder Art von der Lüge. Im Epheser 4, Vers 25 steht, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Weil jede Lüge, jede Täuschung führt zu einer weiteren Lüge. Das passiert automatisch. Und die Lüge haben vieles kaputt gemacht im Isaac seiner Familie. Und sie machen vieles kaputt in unserem Leben. Lüge verletzt, es macht unglücklich und es hat ganz schlimme Auswirkungen eben auf Beziehungen. Aber man findet auch einen Trost in dieser Geschichte. Gott hat den Jakob nicht fallen lassen, trotz seiner Fehler. Der Betrug war nicht richtig. Aber Gott hat den Jakob nicht verlassen. Gott hat den Jakob in schwierige Situationen geführt, bis er zuletzt nicht mehr seinen eigenen Weg hat wollen gehen. Bis er nur noch Gott vertraut hat und nur noch von Gott hat gesegnet sein. Und so möchte ich abschließen mit dem, was wir aus diesen drei Geschichten mitnehmen wollen. Zuerst war die Geschichte vom Gebet von Isaac und der Rebekka. Wir wollen lernen, von ihnen zu beten für das, was uns beschäftigt, aber auch beten um Antworten auf Fragen, die wir mit uns tragen. Die zweite Geschichte, der Verkauf vom Erstgeburtsrecht. Da wollen wir vom Esau lernen, nicht nach dem Lustprinzip zu leben, sondern eben nach dem unvergänglichen Segen, wo Gott uns gibt, Sehnsucht zu haben. Wir wollen lernen, Gottes Verheißungen höher zu achten als die kurzfristigen Freuden auf dieser Welt. Und das Dritte, was wir lernen wollen, ist die Geschichte vom Segen, die wir gehört haben. Wir wollen vom Jakob und von der Rebekka lernen, nicht zu betrügen und nicht zu lügen. Lüge macht traurig. Der lügt, der belogen wird und es betrübt auch Gott. Und Lüge ist nie ein Ausweg aus schwierigen Situationen. Es macht nur alles schlimmer. Ich habe mir mal überlegt, was eigentlich passiert wäre, wenn alle, der Isaac, der Esau, der Rebekka und der Jakob, wenn alle nur die Wahrheit geredet hätten in dieser Situation. Wie wäre die Geschichte rausgekommen? Und wir wollen uns damit trösten zum Schluss, dass Gott eben trotz menschlicher Sünde zum Ziel kommt. Er schafft mit Sünder. Er bearbeitet ihre Herzen, bis sie brauchbar sind für ihn. Der Isaac, der Jakob, sie sind am Ende von ihrem Leben brauchbar gewesen für Gott. Sie sind gesegnet gewesen. Sie sind Glaubensvorbilder. So sagt es der Hebräerbrief. Und Gott hat auch ihren Herzen geschaffen, hat sie auch verändert. Ja, wir wollen heute miteinander den Vers lernen, der auf dem Blatt auch steht, unten dran. Das ist der erste Teil von Epheser 4, Vers 25. Ich probiere die Verse nochmal kurz zu behalten, damit wir es mit zwei, drei Mal aufsagen und uns auch gut merken können. Der Vers lautet, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Jetzt machen wir da drei Teile daraus. Ich sage immer einen Teil vor und dann probieren wir es alle miteinander zu sagen. Der erste Teil ist, darum legt die Lüge ab. Sagen wir es miteinander. Darum legt die Lüge ab. Der zweite Teil, und redet die Wahrheit. Und redet die Wahrheit. Jetzt tun wir es mal aneinander hängen. Darum legt die Lüge ab. Und redet die Wahrheit. Und dann noch der letzte Teil. Jeder mit seinem Nächsten. Jeder mit seinem Nächsten. Probieren wir nochmal den ganzen Vers. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Ja, ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir vielmals Danke sagen für dein Wort, das so anschaulich ist, auch gerade für die drei Kapitel, wo wir jetzt, oder drei Geschichten, die wir jetzt gehört haben. Es war sehr viel Inhalt und gleich ist auch so viel Reichtum damit verbunden. Danke, dass wir lernen vom Isaac, von der Rebekka, vom Esau und vom Jakob, von ihren guten Seiten, aber auch von ihren Fehlern. Wir wollen dir Danke sagen auch für das Beispiel vom Jakob, dass du trotz dem menschlichen Versagen, trotz dem fleischlichen Handeln, das er gemacht hat, letztendlich zum Ziel gekommen bist mit ihm. Und das gibt uns Zuversicht auch für unser Leben, dass du zum Ziel kommst, dass unser Versagen nicht das Letzte ist, ja, sondern dass du uns bearbeitest zu unserem Besten. Und so möchte ich dich bitten, dass wir lernen, ja, von diesen Figuren, dass wir lernen, vom Isaac und von der Rebekka zu beten, wie sie gebetet haben, um Antworten und auch um Gebetserhörungen. Dass wir lernen vom Esau, dass wir nicht nach dem streben, nach dem kurzfristigen Lohn von der Welt, sondern dass wir das ja, im Auge behalten, wo ewig gültig ist. Dass uns das einfach das Wichtigste sein darf. Und dann dürfen wir uns auch freuen an dem, was wir auf dieser Welt haben. Aber dass Priorität einfach darf stimmen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch hilfst, auch zu lernen von dieser Geschichte, wo die ganze Familie so versagt hat, dass wir lernen können, ja, wirklich die Wahrheit zu reden, die Lüge bewusst auch abzulegen, ja, und nicht von einer Lüge in die nächste hineinzugehen. Hilf uns, dass wir einfach in der Wahrheit wachsen, auch in unserem Reden. Und wenn dich auch bitten, ja, dass du bald wiederkommst, dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist, dass wir eben ausgerichtet sein können auf die Segnungen, die du uns schenken willst. Amen.